Hallo, herzlich willkommen zu den Mediennachrichten für den 27. Juni 2018. Heute geht's um den Upload-Filter, über den jetzt alle berichten, von dem ihr vielleicht gehört habt oder vielleicht auch nicht, weil es in den Medien gerade nur um Fußball geht. Außerdem in unserem Tweet der Woche geht es um Politik, Bier und Genderhosen und am Ende noch ein bisschen Werbung für Schwangerschaftsabbrüche in Berlin, also das Furchtbarste vom Furchtbarsten. Jetzt aber erstmal der Kurzmelder.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Das Finanzministerium erklärte, dass es kaum Bemühungen für eine Einführung einer Digitalsteuer gäbe. Darüber berichtet Netzpolitik.org. Schon seit seinem Amtseintritt forderte der französische Präsident Macron, die größeren digitalen US-Konzerne wie Google oder Facebook mehr zu besteuern. Die EU-Kommission stellte im März den Plan vor, Unternehmen zu besteuern, welche mit den Daten ihrer Nutzer handeln. Derzeit zahlen Konzerne weniger Steuern, da sie zwar über Grenzen hinweg aktiv sind, aber ihr Geschäftssitz in Steueroasen liegen. Um das zu bekämpfen, plant die EU bei den Konzernen, anhand der Nutzerzahlen und der Datenmengen die Steuerhöhe zu bestimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich in der Vergangenheit skeptisch gegenüber den Plänen der EU-Kommission. Letzte Woche sprach sie sich jedoch dafür aus, noch dieses Jahr die Probleme bei der Besteuerung der digitalen Konzerne zu lösen. Auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Daniel Bayas an das Finanzministerium antwortete das Finanzministerium, es prüfe zwar die Vorschläge der EU-Kommission, möchte aber den Digitalisierungsprozess der deutschen Wirtschaft nicht behindern. Allerdings strebe das Finanzministerium eine globalere Lösung an, in dem alle OECD-Mitgliedstaaten involviert werden sollen. Beim OECD sind die meisten EU-Mitgliedstaaten sowie die USA, Kanada und Japan vertreten. Der Grünabgeordnete Bayas kritisiere, dass das Finanzministerium sich nicht ausreichend mit der Umsetzung einer einheitlichen Besteuerung auseinandergesetzt habe. Nach Angaben von Facebook sind im Zuge des Cambridge Analytica-Skandals wahrscheinlich keine Daten europäischer Nutzer gesammelt worden. Darüber berichtet golem.de. Am Montag verkündete der Facebook-Manager Steve Satterfield bei einer Anhörung im Brüsseler Europaparlament, dass doch keine europäischen Daten gesammelt worden seien. Steve Satterfield stützte sich dabei auf vorliegende Verträge zwischen Cambridge Analytica und dem Cambridge-Forscher Alexander Kogan. Außerdem zog Facebook Aussagen von Alexander Kogan heran, welcher an der Datensammlung und Weitergabe beteiligt war. Außerdem habe Facebook selber Untersuchungen angestellt. Facebook-Manager Steve Satterfield räume aber ein, dass erst endgültige Aussagen getroffen werden können, sobald die Computer von Cambridge Analytica überprüft wurden. Dabei werde noch auf eine Erlaubnis von Cambridge Analytica zur Überprüfung der Computer gewartet. Bis dahin könne die Aussage des Facebook-Managers nicht überprüft werden. Vergangene Woche stimmte der US-Senat gegen die Entscheidung des Präsidenten Donald Trumps, die Blockade der Firma ZTE aufzuheben. Darüber berichten heise.de und Computerbase. Zuvor beschloss die US-Regierung im April Sanktionen gegen den Technikkonzern ZTE. Die Sanktionen wurden beschlossen, da ZTE den Iran und Nordkorea belieferte. Damit verstieß ZTE gegen den Lieferboykott vom Iran und Nordkorea durch die USA. Die Sanktionen gegen ZTE beinhalten einen mehrere Jahre andauernden Zugangsstopp zu amerikanischer Technik. Der Konzern sei allerdings auf amerikanische Produkte angewiesen, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Die Produktion sei seitdem stillgelegt worden. Der amerikanische US-Präsident Donald Trump wollte die Sanktionen gegenüber ZTE aufheben und stattdessen eine Geldstrafe verlangen. Dies plante Trump in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Es seien viele Arbeitsplätze in China gefährdet. Der amerikanische Senat stimmte allerdings mit deutlicher Mehrheit gegen die Entscheidung des US-Präsidenten und für eine Fortsetzung der Sanktionen. Der Senat sehe ein Sicherheitsrisiko beim Unternehmen ZTE, da nach Angaben amerikanischer Geheimdienste die Gefahr bestünde, dass der Konzern mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten könnte. Außerdem würde durch eine Wiederaufnahme der Arbeit des ZTE-Konzerns Chinas Wirtschaft gestärkt. Dadurch würde die amerikanische Vormachtstellung im Bereich der Technik in Gefahr gebracht werden. Nun müsse das Repräsentantenhaus über den Exportbann entscheiden. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Upload-Filter. Wenn du unter 30 bist oder einfach sehr internetaffin, hast du dieses Wort Upload-Filter in den letzten paar Tagen wahrscheinlich häufiger mal gehört. Oder auch gar nicht, weil sich in den Nachrichten zurzeit alles um die WM dreht. Und zu dieser Zeit werden ja immer mal wieder gerne ein paar Gesetze durchgewunken, die eigentlich keiner haben will. Unter anderem der Uploadfilter und dazu das Leistungsschutzgesetz. Das sind zwei EU-Reformen, die unter anderem das Copyright im Internet schützen sollen. Kurz gesagt, so mit dem Uploadfilter Künstlerinnen geschützt werden und mit dem Leistungsschutz, ganz wichtig, der Online-Journalismus. Ganz wichtig deshalb, weil insbesondere der Axel Springer Verlag einen sehr großen Aufstand für das Leistungsschutzrecht schiebt. Und deshalb haken wir das Thema Leistungsschutzrecht auch mal eben kurz ab, bevor wir über den Uploadfilter sprechen, weil der Uploadfilter ist eigentlich interessanter für uns Normalverbraucher. Das Leistungsschutzrecht kann uns aber auch das Leben ein bisschen unbequemer machen. Das Leistungsschutzrecht verbietet Portalen wie zum Beispiel Google News Ausschnitte von Pressetexten oder sogar Überschriften, also Schlagzeilen, in ihren Ergebnissen anzeigen zu dürfen. Also es schützt die Leistung der Presse. Einfach. Für das Leistungsschutzrecht setzen sich natürlich in erster Linie die Medienverlage innerhalb der EU ein. In Deutschland eben besonders der Axel Springer Verlag. In Deutschland gibt es allerdings schon seit 2013 ein Leistungsschutzrecht. Ein Jahr später, also 2014, erteilten dann zahlreiche Verlage eine Gratiseinwilligung an Google aus. Und deshalb sehen wir auch trotz einem Leistungsschutzrecht heute auf Google News immer noch Anreißer, kleine Pressetexte, Überschriften und Schlagzeilen zu den Artikeln. Das Modell scheint sich also nicht sonderlich bewährt zu haben. Zumindest in Deutschland, in Spanien gibt es auch ein Leistungsschutzrecht und da gibt es jetzt kein Google News mehr. Die Abstimmung zum Leistungsrecht, wo man sich jetzt dafür entschieden hat, war ziemlich knapp. Zumindest wesentlich knapper als die für den Uploadfilter. Für den haben nämlich eine ganze Menge Leute gestimmt. Und dieser Uploadfilter ist ja der Teil, der für den tagtäglichen Internetnutzer wesentlich interessanter ist. Was genau so ein Uploadfilter eigentlich ist, das haben wir den Projektmanager für Politik von Wikimedia Deutschland gefragt, Bernd Fiedler.
Die Uploadfilter sind dafür da, sämtliche Urheberrechtsverletzungen wegzufiltern. Für verschiedene Arten gibt es Filtermechanismen im Internet. Da geht es vor allem auch um Gewalt und um zum Beispiel Kinderpornografie. Da gibt es keine Graubereiche. Da gibt es Filter und da ist die Frage auch relativ klar. Beim Urheberrecht gibt es so dermaßen viele Ausnahmen, weil es eben, auch wenn man urheberrechtlich geschütztes Material hochlädt, immer Anwendungsfälle gibt. Wir sprechen von Kunst, wir sprechen von Satire, wir sprechen von Berichterstattung, wo es okay ist, urheberrechtlich geschütztes Material entsprechend zu verwenden. Und auf uns konkret würde zukommen, auch wenn eine explizite Wikipedia-Ausnahme in das Gesetz reingeschrieben wird, die unserer Meinung nach nicht funktioniert, kann es dazu führen, dass wir zum Beispiel alles, was wir bei Wikimedia Commons hochladen, also das ist die Datenbank, aus der wir die Bilder ziehen, die in Wikipedia zum Beispiel eingebunden sind, dass dort erstmal ein Filter installiert werden muss. Das hat zwei Aspekte. Erstens, jeder, der nutzergenerierten Content nimmt, muss diesen Filter installieren. Diese Filter sind teuer. Die kann man nicht selber programmieren, denn man muss das alles mit einer Datenbank von den Rechteinhabern entsprechend verknüpfen. Das heißt, das wird zentrale Dienste geben. Das heißt, da wird vielleicht Google, vielleicht Microsoft, wir wissen es nicht, wird da diese Dienstleistung verkaufen und daran verdienen. Das Zweite ist, als Nutzer wird alles, was ich hochlade, egal bei welcher Plattform, erstmal durchgescannt. Ob wir das wollen, das entscheiden wir jetzt.
Denn der EU-Ausschuss hat zwar für den Uploadfilter und für das Leistungsschutzrecht gestimmt, über beides stimmt aber nochmal das gesamte Europaparlament am 4. Juli ab. Deswegen gingen vergangenes Wochenende auch viele Menschen auf die Straße und Online-Aktivisten schickten Petitionen und offene Briefe an das EU-Parlament, um gegen den Uploadfilter mobil zu machen. Ein automatischer Filter ist eben nicht sonderlich gut geeignet, um gerade das Urheberrecht zu schützen. Und das ist eigentlich auch nicht der Grund, warum er eingeführt werden soll.
Ursprünglich handelte es sich bei diesem Vorhaben um einen Streit zwischen zwei großen Industriezweigen. Auf der einen Seite dieses Konflikts stand die Musikindustrie, in erster Linie die amerikanischen Major-Labels, und auf der anderen Seite stand YouTube. YouTube und die Musikindustrie streiten sich seit Jahren darüber, ob und wie viel YouTube für die Musik bezahlen muss, die User dort hochladen. Und letzten Endes kam es da in Deutschland, also zwischen YouTube und der GEMA, zu einer außergerichtlichen Einigung. Was dieser Vorschlag aber macht, geht sehr weit über die Frage hinaus, ob YouTube für Musik bezahlen muss. Im Gegenteil, alle möglichen Internetplattformen, wo User Inhalte hochladen können, also selbst solche Dinge wie zum Beispiel Tinder, wären unmittelbar für alle Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer verantwortlich und müssten theoretisch mit allen Rechteinhabern auf der Welt erst Lizenzverträge abschließen, denn es könnte ja sein, dass irgendjemand in der Zukunft ihre Werke dort hochlädt. Und das ist natürlich keiner Plattform zuzumuten, weil es Milliarden von urheberrechtlich geschützten Werken auf der Welt gibt. Und die einzige Art und Weise, wie sich diese Plattformen deshalb schützen können vor Klagen von Rechteinhabern, ist, dass sie automatische, algorithmenbasierte Filter installieren, die diese Urheberrechtsverletzungen aufspüren sollen, bevor sie überhaupt passiert sind. Und das kommt natürlich einer flächendeckenden Zensur des Nutzerverhaltens gleich.
Das meint Julia Reda. Reda ist im EU-Parlament und saß als Kritikerin der Upload-Väter- und Leistungsschutzrechtsreform im Rechtsausschuss. Eigentlich soll der Upload-Väter also gegen Konzerne vorgehen. Nur macht er eben genau das Gegenteil. Ich ganz persönlich mag sowieso nicht die Idee, dass die Webseitenbetreiber für mein Copyright-Verbrechen verantwortlich sein sollen. Denn wenn ich ein geklautes Bild oder Video hochlade, dann ist das schließlich meine Straftat und da sollte mich jemand für verklagen. Aber auch wenn man dem nicht zustimmt, natürlich verstehe ich auch die Gegenargumente von Künstlern weltweit, die täglich mit geklauten Bildern oder Musik zu kämpfen haben. Aber automatische Filter richten im Copyright-Bereich einfach mehr Schaden an, als dass sie helfen.
Wir haben das Gefühl, dass die Debatte sich vor allem in den letzten Wochen sehr gedreht hat und dass eben doch die Gefahren von Leistungsschutzrecht für Presseverleger und von diesen Upload-Filtern von Artikel 13 doch mal noch deutlicher durchgekommen ist. Je offener das Ganze geführt wird, desto mehr geht das auch für eine, wie wir finden, richtige Richtung. Aber manchmal trifft man dann doch auf großes Unkenntnis und eben so dieses Gefühl, naja gut, also mag ja sein, dass wir ein neues Problem geschaffen haben, aber das Problem, was wir ursprünglich lösen wollten, das haben wir ja dann im Prinzip gelöst, oder? Und das ist eben dieses Künstler besser entlohnen, dass man damit allerdings nur die Rechteverwerter quasi, also die großen Konzerne, vielleicht auch europäische Konzerne, entsprechend stärkt und dabei viele kleinere Künstlerinnen und Künstler komplett vergisst.
Am 4. Juli wird dann also im EU-Parlament abgestimmt und bis dahin kann man sich gegen Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht wehren, wenn man will. Es gibt einige Online-Petitionen, die sich gegen Upload-Filter aussprechen oder vorformulierte E-Mails, die man die Abgeordneten schicken kann. Und ihr könnt euch vielleicht auch mal von eurem bequemen, schönen Schreibtischstuhl erheben und auf der Straße bei einer kleinen Demo euch gegen den Upload-Filter einsetzen, wenn ihr wollt. Das hat sich als ganz effektiv erwiesen, wenn es zumindest genügend tun. Gegen den Upload-Filter haben sich übrigens Union und SPD schon im Koalitionsvertrag ausgesprochen. Und das scheinen die Abgeordneten zurzeit zwar etwas vergessen zu haben, aber vielleicht kann man sie ja mal dran erinnern.
Tweet der Woche. Und damit Servus, Grüezi und Hallo zu den Tweets der Woche. Wir steigen direkt ein mit einem Beitrag von Lou at Epic Lou T. Und da geht's ums Bier trinken.
Immer dieser eklige Gedanke, dass politischer Austausch so nett ist, dass zwei Leute eine unterschiedliche Meinung haben können und trotzdem abends ein Bier trinken gehen. Das geht nur, wenn eins privilegiert ist. Ansonsten bedeutet politischer Austausch immer auch Überlebenskampf.
Ja, und was Epic Lutie da ausdrückt, ist etwas, das ich durchaus irgendwie nachfühlen kann und nachvollziehen kann. Es ist eben nicht so, dass einfach verschiedene politische Positionen, so wie in so einem reinen Theoriestreit, auf irgendeiner abstrakten Ebene nebeneinander stehen können. Denn für die weniger privilegierten bzw. marginalisierten Personen geht es tatsächlich ganz oft ums pure Überleben in bestimmten Situationen und in bestimmten Gesellschaften. Und da ist unsere auch ganz vorne mit dabei. Und deswegen können eben bestimmte politische Positionen nicht einfach bei einem Bier nur mal eben nebeneinander herstehen. Es sei denn, es sind alle so breit privilegiert, dass sie sich lustig und locker darüber unterhalten können. Und das so ein reiner theoretischer Austausch bleibt, weil sie ja eh nicht betroffen sind. Aber Ed Conny Flix hat auf diesen Tweet von Epiglutie geantwortet und kann das viel besser zusammenfassen als ich.
Politik verändert die realen Existenzbedingungen. Ein rein theokratischer Wettstreit der Ideen ist nur bei bedingungslos vorhandener Existenzsicherung beider politischer Streiter möglich.
Aber lassen Sie uns das Ganze doch an einem Beispiel illustrieren. Ein für mich beispielsweise geradezu typisches Kneipengespräch ist ein Gespräch über Geschlechter. Da werde ich gerne drauf angesprochen, weil ich irgendwelchen Normen sichtbar scheinbar nicht entspreche. Und genau ein solches Gespräch hatte Hungry Kitten, auf Twitter auch bekannt als @cuffedcatling, und hat das Ganze dann mal sehr schön am Beispiel von Hosen erläutert. Vom Bier also zu den Hosen.
Ich wurde gerade gefragt, was mich an den beiden binären Geschlechtern so sehr stört, dass ich mich weder mit dem einen noch mit dem anderen identifizieren kann. So funktioniert das nicht. Stell dir vor, du willst eine Hose anziehen. Du gehst in ein Bekleidungsgeschäft und dort gibt es zwei Hosen zur Auswahl. Du probierst die erste Hose an, aber sie ist viel zu eng. Sie kneift, sie schränkt deine Bewegungen ein, es ist furchtbar. Also probierst du die zweite an. Die zweite Hose ist viel zu weit. Sie schlabbert rum, du stolperst dauernd über die Hosenbeine. Es ist genauso furchtbar. Aber es gibt nur diese zwei Hosen zur Auswahl. Und vielleicht gefallen dir die Hosen sogar. Vielleicht magst du die Farben, die Anzahl der Taschen, den Schnitt. Bloß passen sie dir einfach nicht. Jetzt hast du die Wahl, entweder die eine der Hosen trotzdem zu kaufen und halt zu akzeptieren, dass sie unbequem ist. Vielleicht bist du sogar gezwungen, das zu tun, weil du zum Beispiel ohne Hose keinen Job bekommst. Oder du schneidest die Hosen so zurecht, dass sie dir trotzdem halbwegs passen. Oder eben du gehst in ein anderes Geschäft und suchst dir eine dritte Hose. Eine, die wirklich passt. So habe ich das gemacht. Dass ich eine dritte Hose gesucht und gekauft habe, liegt nicht daran, dass ich die anderen beiden Hosen nicht mag. Sie passen mir bloß einfach nicht. Und hey, wenn eine der beiden Hosen für dich perfekt passt, dann freue ich mich drüber.
Zwischenfrage von @asterix811.
Ich habe eine Frage. Wenn ich zu faul bin, um in ein zweites Geschäft zu gehen und dort eine passende Hose zu kaufen, könnte ich ja zum Beispiel bei den anderen Hosen etwas abschneiden und zum Beispiel einen Gürtel verwenden. Frage, was ist das dann für eine Art Geschlecht, wenn ich ein vorhandenes passend mache?
Und die Antwort von @cuffedcatling.
Gender non-conforming zum Beispiel.
Eine wunderbare und einfache Erklärung genau dieser Nummer mit den mehr als zwei Geschlechtern, finde ich, die wir da von Cuffedcatling bekommen haben. Die werde ich mir auf jeden Fall merken für die nächste Kneipensituation. Und wenn aber in einer Kneipensituation ein Cis-Mann oder eine Cis-Frau eben mir genau das abspricht, dann kommt es für mich in eine Situation, die unter Umständen eben tatsächlich existenzbedrohend werden kann, weil mir dann, wenn dieser Diskurs sich fortschreibt, eben dann irgendwann bestimmte Zugänge beispielsweise zu medizinischen Behandlungen versagt werden und da wird es dann halt irgendwann kritisch. Ähnliches gilt beispielsweise für Leute, die negativ von Rassismus betroffen sind. Für die ist das natürlich auch nicht irgendwie eine Sache, die ja vielleicht verhandelbar ist mit dem Rassenhass und der Benachteiligung von Leuten aufgrund eben der rassistischen Zuschreibung, der Rassifizierung. Deswegen ist es eben keine reine Theoriefrage an der Stelle. So, jetzt kommen wir aber noch zu den erfreulichen Dingen des Lebens, nämlich noch zu einem letzten Tweet der Woche, den man wiederum die gute Nachricht der Woche nennen könnte. Und der kommt von Charlotte Schönwetter, die hat den unaussprechbaren Twitter-Alias @halfjill2010 und die hat Folgendes vermeldet.
Für Berlin gibt es jetzt eine offizielle Liste mit ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Es wird auch jeweils angegeben, welche Sprachen in der Praxis gesprochen werden.
Mit Blick darauf, dass Informationsweitergabe zum Thema Schwangerschaftsabbrüche ja in Deutschland gerne immer noch unter Strafe gestellt wird, im letzten Jahr gab es den prominenten Fall der Ärztin Christine Hähnel, die da tatsächlich nach dem Paragraphen 219a Strafgesetzbuch verurteilt worden ist, weil sie eben auf ihrer Webseite unter anderem die Information weitergab, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Unter diesem Gesichtspunkt ist es ein mutiger Schritt, den der Berliner Senat da gegangen ist, aber auch ein absolut notwendiger und sinnvoller. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, ob die Staatsanwaltschaft dann den Staat Berlin oder die entsprechend in der Verantwortung sitzenden Personen auch nach dem Paragraphen 219a anklagen wird oder ob dieser Paragraph vielleicht endlich dahin kommt, wo er hingehört, nämlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Und den Paragraphen 218, der im Übrigen den Schwangerschaftsabbruch als solchen immer noch unter Strafe stellt, wenngleich diese Strafe dann oftmals nicht ausgeführt wird, also Strafe im Sinne von Gefängnis, ja, der kann gleich noch mit auf diesen Müllhaufen. Im Übrigen frage ich mich jetzt gerade, ob ich mit dieser Information im Radio jetzt eigentlich auch schon Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch gemacht habe. Es ist ein bisschen undurchsichtig. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Ich freue mich darauf, wenn Sie auch nächste Woche wieder beim Tweet der Woche dabei sind. Im Übrigen, wenn Ihnen auf Twitter was auffällt, wenn Sie da unterwegs sind und Sie denken, das wäre doch was für den Tweet der Woche, dann schreiben Sie mir das einfach an Tante Tia. Auf Twitter bin ich so bekannt, vielleicht auch als @prinzwilli89, da können Sie es auch hinschicken. Oder Sie unterhalten sich einfach mit dem Twitter-Account von Radio Korax, den es selbstverständlich auch gibt, den finden Sie schon. Also machen Sie es gut, bis nächste Woche.
Und das war's auch schon mit den Mediennachrichten für den 27. Juni 2018. Falls ihr irgendwas verpasst habt oder nochmal hören wollt, dann könnt ihr das machen auf unserer Webseite radiokorax.de oder auf freieradios.net. Und jetzt viel Spaß weiter im tagesaktuellen Programm.